Hallo und herzlich willkommen zum Master Innovation Talks Podcast. Mein Name ist Anna Thüring, ich bin Masterstudentin an der Hochschule der Medien und habe diesen Podcast ins Leben gerufen. In jeder Folge unterhalte ich mich mit den beiden Professoren Harald Eichsteller und Jürgen Seitz von der HDM zu den unterschiedlichsten Themen rund um Medien, Marketing, Management, Digitalisierung und Innovationen. In dieser ersten Folge geht es unter anderem um Kundenorientierung, Innovationsmanagement und Design Thinking. Sie werden erfahren, warum wir uns einen Minibus von Porsche wünschen und wie man KPIs fürs eigene Leben entwickelt. Viel Spaß! Hallo Professor Seitz, hallo Professor Eichsteller. Ich freue mich sehr, dass Sie heute hier sind und es jetzt endlich losgeht.
Hallo.
Hallo, ich freue mich auch sehr.
Welches Thema haben Sie uns denn heute mitgebracht, Herr Professor Eichsteller?
Ich möchte sprechen, mein Lieblingsthema, über Kundenorientierung. Und zwar die Brücke zu schlagen von Kundenorientierung zu Innovationsmanagement. Ich starte mit einem Beispiel. Die Älteren unter uns werden sich daran erinnern, Porsche, der schwäbische Sportwagenbauer, war mal eine reine Sportwagenschmiede. Das heißt also, Ende der 90er Jahre, Anfang der 90er Jahre, Ende der 90er Jahre waren ausschließlich Sechszylinder-Boxermotoren bis auf ein paar Vierzylinder-Modelle, die nicht besonders erfolgreich waren am Start. Und Porsche ging es auf einmal schlecht. Der Markt brach zusammen von den ehemals 30.000 Fahrzeugen, die in USA hauptsächlich vertrieben worden sind, waren 90% auf einmal weggeblieben. 90% Umsatzeinbruch. Und das hat Porsche in eine schwere Krise gebracht. Damals fing Wendelin Wiedeking als Vorstandsvorsitzender an. Also er kam, manche erinnern sich, von Siemens Nixdorf. Also keiner hat ihm zugetraut, dass er irgendwie was auf die Reihe kriegt. Und er ist tatsächlich mit seinem Automanager nach Japan gefahren und hat sich bei Toyota angeguckt, wie die Autos bauen. Also keiner hat ihm eigentlich mehr als die ersten 100 Tage gegeben. Aber, und das muss man sagen, egal was man von ihm persönlich hält, er hat aus Porsche, aus dem Sportwagenbauer von Sechszylinder-Boxermotoren, hat er eine veritable Luxuswagenschmiede gebaut. Und auch nach seinem Weggang ist Porsche ständig im Wachstum. Und das möchte ich Ihnen ein bisschen zeigen, wie das funktioniert. Das heißt also, was hat Wiedeking gemacht? Er kam, hat sich angeguckt, wo sind meine Hauptkunden, hat gesehen, USA, da gibt es eine ganze Menge von Fans, die haben nicht nur einen 911er, sondern ein paar in der Garage. Und er hat die Leute besucht und hat sozusagen bei denen ins Wohnzimmer geschaut, vielmehr in die Garage, und hat dann sich angeschaut, was steht denn da noch in der Garage. Und natürlich stand in fast jeder Garage noch ein SUV. Und natürlich nicht von Porsche, weil das gab es zu diesem Zeitpunkt nicht. Und hat mit den Leuten gesprochen, hat gesagt, was würdet ihr auch von Porsche ein SUV kaufen? Und alle haben gesagt, ja klar. Und dann hat er gesagt, ja, und was sind die Anforderungen? Da haben die gesagt, na ja, okay, also 300 PS mindestens, besser 450. Und dann hat er gesagt, ja, und was darf das kosten? Und ich übertreibe jetzt ein bisschen, aber die Kunden haben gesagt, egal. Im Klartext. Die Geburtsstunde des Cayennes wurde eingeläutet. Man hat bei Porsche entschieden, wir verlassen den Pfad der reinen Sportwagen, folgen unseren Kunden und drehen unser Unternehmen von einem technologie- und produktorientierten Unternehmen auf ein kundenorientiertes Unternehmen. Wenn Sie sich das anschauen, die letzten 20 Jahre, und ich mache das tatsächlich seit 20 Jahren als Hobby, jedes Jahr, wenn der Geschäftsbericht rauskommt, schaue ich mir den an, schaue mir die Modellreihen an und schaue, wie sich die Zahlen entwickelt haben. Und es ist tatsächlich so, dass über die letzten 20 Jahre der Absatz der 911er Modelle fast konstant geblieben ist. Es wären zwischen 30 und 35.000 911er verkauft. Manchmal, so wie 2011, waren es nur 20.000. Und die anderen Modelle, zunächst der Cayenne, dann der Panamera, dann der Macan und jetzt der Taycan der Elektro-Porsche haben jeweils mit 20.000 Einheiten gestartet. 20.000, Sie erinnern sich, 30.000, 911er, 20.000. Und mittlerweile sind diese Baureihen wesentlich erfolgreicher. Teilweise fast 100.000 Fahrzeuge, zum Beispiel 2019 gab es im 5 Jahre nach dem Start des Macan 99.944 Stück. Das muss man sich mal vorstellen. Also in der Zeit, wo ich als Student 1987 mein Praktikum bei Porsche gemacht habe im Marketing, da war Porsche ein Hersteller von Sportwagen mit einem 6-Zylinder-Boxermotor. Heute sind wir bei 300.000 Fahrzeugen im Luxussegment. Dahinter steckt ein Konzept, das nennt sich Share of Wallet. Das heißt also der Anteil an der Brieftasche. Das heißt, ein loyaler Porsche-Kunde kann jetzt, wie schon immer, einen Sportwagen kaufen, kann eine Limousine kaufen, kann ein SUV kaufen und jetzt eben seit 2019, Ende 2019 auch ein voll elektrisches.
Ja, ich frage mich manchmal, ob das nicht bei manchen Unternehmen sinnvoller wäre, wenn sie sich auf eine Sache spezialisieren, weil es ja auch oft dann super mega der Sportwagenhersteller ist und der für das berühmt ist und das bekannt ist. Wäre das nicht so eine Spezialisierung manchmal sinnvoller, als auf alle Kundenwünsche einzugehen und sich dann so breit aufzustellen?
Da ist natürlich was dran, aber wenn man das vergleichen, also wir können natürlich Porsche in gewisser Weise mit Ferrari vergleichen. Also wenn Sie, Ferrari hat auch einen viertürigen 12-Zylinder, den FF. Da werden aber gerade ein paar hundert Stück verkauft. Und in der Betriebswirtschaft gibt es so ein Konstrukt, das nennt sich mindestoptimale Betriebsgröße. Und diese 50.000 Einheiten von einem Sportwagen, was ja schon wesentlich mehr ist als bei Ferrari, sind einfach per se alleine nicht profitabel.
Jetzt ist aber ja so, also Maserati, Lamborghini haben schon ihren SUV draußen. Mhm. Ferrari kommt meines Erachtens 2022. Zumindest ist das mal kolportiert worden. Ich bin jetzt kein Autofreak. Aber am Schluss machen ja alle die gleiche Strategie. Was glaubst du, wie weit kann VW das in die Zukunft treiben? Also Porsche in dem Fall. Wie weit kann man die Marke noch stretchen? Also wer aus deiner Sicht, wenn du in Kundenorientierung nachdenkst, die Leute, die ich da so im Blick habe, die fahren auch gerne VW-Minibusse, auch unglaublich teuer. Könnten die sich's erlauben, einen Minibus rauszubringen von Porsche?
Interessante Frage, habe ich auch keine wirkliche Antwort. Aber lass uns noch einen anderen Vergleich machen. Porsche hat eine klare Strategie rausgebracht zum Thema, wir bieten alle Antriebe. Also bis auf den 911er zurzeit kannst du alle Fahrzeuge als Verbrenner, Hybrid und vollelektrisch bestellen. Und ganz ehrlich, also ich persönlich fahre ein Fahrzeug weiter südlich sozusagen aus Bayern. Ich kann von meinem Zweier Cabrio leider kein Hybrid und kein elektrisches Modell bestellen. Und das wäre der einzige Grund zu wechseln. Also von daher, ich glaube, dem Kunden zu folgen, den Kundenbedürfnissen zu folgen, bringt tatsächlich Zukunft.
Na gut, das heißt aber, dann muss irgendwann mal der Porsche-Bus rauskommen. Tut mir im Herzen weh, aber zu Ende gedacht wäre das ja der Fall.
Zu Ende gedacht wäre das der Fall. Aber ob das dann mit den Stückzahlen, also ich habe mit Josef Awek, dem ehemaligen Kommunikationschef, der auch an der HDM einen Lehrauftrag hatte, die letzten Jahre schon öfters drüber gesprochen. Also wir haben so ein Porsche-Gesetz, und zwar Stückzahl erstes Jahr 20.000. Das war beim Cayenne so, das war beim Panamera so, der Macan hatte sogar 44.000. Also die Frage ist halt, was Anna gerade gefragt hat, also diese mindestoptimale Betriebsgröße oder besser gesagt die mindestoptimale Stückzahl, was eine Serie dann wirklich profitabel macht.
Ich glaube an den Bus.
Du glaubst an den Bus, das ist großartig.
Ich glaube auch an den Bus.
Ich hab so ein Modell, also es gibt ja diesen anderen schwäbischen Automobilhersteller, Die haben so ein Busmodell. Das könnte ich mir dann schon auch vorstellen. Und zwar ist das so ein, hat der wie so eine Edelsegeljacht, so ein Teakboden. Und du kannst dann, also das Ding ist total abgefahren und spacig. Also das könnte ich mir schon auch vorstellen, dass man sowas mit einem sauberen Porsche Elektromotor entsprechend dann auf den Markt bringen könnte. Also ich bin bei euch. Wir nehmen auch von Porsche den Bus.
Der neue Luxus ist der Bus. Weißt du, der ist auch nicht so stigmatisiert wie der SUV, verbraucht zwar auch viel zu viel, auch viel zu schwer, aber ist irgendwie so knuffelig und alle mögen Busse.
Wir haben es auch anders konnotiert mit der Familie.
Total. Ja, genau. Also wir sind uns einig. Super Diskussion, vielen Dank. Ich wollte eigentlich nur eine Mini-Einführung machen, aber das ist das Problem bei Professoren, die plappern dann einfach mal los und dann hauen sie einen raus, einen nach dem anderen. Und wenn dann auch noch eine Masterstudentin und noch ein anderer Professor dabei sind, dann ist natürlich alles aus. Nach diesem Einstiegsbeispiel von Porsche und dem Wandel von einer Sportwagenfirma zu einem Luxuswagenhersteller möchte ich Ihnen verschiedene Innovationsmanagementmethoden vorstellen. Und eine der bekanntesten ist Design Thinking. Stellen Sie sich vor, ein Unternehmen oder eine Innovationsmanagementagentur geht folgendermaßen vor. Sie schauen sich nicht die Kunden an, sie verstehen die Kunden nicht, sie entwickeln einfach so unfokussiert Ideen, die sie nur selber gut finden, und ohne einen Prototyp zu bauen und ohne sie zu testen, empfehlen sie, das auf den Markt zu bringen. Und eigentlich ist jedem klar, das ist natürlich völliger Unsinn. Also, was ist Design Thinking? Design Thinking ist das genaue Gegenteil. Ich beobachte die Kunden, ich verstehe die Kunden, ich entwickle einen Fokus, eine Perspektive, kreiere mit meinen Teams, mit meinen Kunden Ideen, baue schnell einen Prototyp, um den zu testen und dann die Produkte auf den Markt zu bringen.
Das klingt deutlich sinnvoller und erfolgsversprechender.
Dann ist nur noch die Frage, wo entstehen erfolgreiche Innovationen? Und ich glaube, dass drei Faktoren zusammenkommen müssen. Es muss eine Faszination, eine Anziehungskraft entstehen. Also wir waren uns gerade einig nach kurzer Diskussion, dass wir jetzt von Porsche einen Bus brauchen. Man könnte das englische Stichwort Desirability hier anführen und sagen, jo, wir wünschen uns unbedingt einen Porsche-Bus. Dann muss es umsetzbar sein, der zweite Faktor Umsetzbarkeit. Und zum dritten muss es aber leider auch wirtschaftlich sein, um in der Schnittmenge eine erfolgreiche Kundeninnovation zu generieren, die dann auch langfristig das Unternehmen zum Erfolg führt.
Wenn man jetzt eine neue Innovation entwickeln möchte, gibt es da bestimmte Regeln oder Schritte, denen man folgen muss?
Also wir haben für unsere Design Thinking Workshops an der Hochschule der Medien so 10 Gebote übernommen. Hasso-Plattner, das Hasso-Plattner-Institut für Design Thinking und Stanford haben die ausgearbeitet. Ich möchte sie kurz skizzieren. 10 Gebote. Der Nutzer im Mittelpunkt, da haben wir es wieder, Kundenorientierung. Prozesse stetig weiterentwickeln, also immer sagen, ja, und dann könnte man das machen und, also ständig weiterentwickeln, kleine und große Projekte verfolgen. Und dann hat sich gezeigt, dass wenn man Innovationsworkshops macht, übrigens auch genauso, wenn man die digital macht, mit Concept Boards oder Miro, Ideen bildlich darstellen und dann jeweils fokussiert an einer Idee mit einer Konversation arbeiten. Dann auch ganz wichtig, verrückte Ideen zu fördern, nicht zu kritisieren und dann aber auch Deadlines zu setzen, ganzheitlich zu arbeiten und beim Thema bleiben. Und dann haben wir vorhin schon gesagt, Prototypen testen frühzeitig und häufig scheitern. Das bringt Geschwindigkeit und spart Geld.
Aber es kann auch frustrierend sein, häufig zu scheitern.
Ja, das stimmt, es kann auch frustrierend sein. Aber wir sind ja nicht nur zum Spaß da. Das heißt also, die Innovationsmanagement in Unternehmen, auch übrigens ganz interessante Beiträge, die BioNTech gerade zum Thema Innovationsmanagement veröffentlicht, weil das klingt manchmal so wie so Rocket Science und irgendwelche mystischen, genialen Sachen. Es ist einfach auch strukturierte, harte Arbeit, aber mit den richtigen Rahmenbedingungen.
Ich muss die ganze Zeit an die anderen Anwendungen von Design Thinking denken. Mein Lieblingsthema ist ja, was die Design Your Life Things Jungs machen, die ja quasi gesagt haben, du kannst Design Thinking auch auf dein Leben anwenden.
Das Wie heißt, funktioniert du, das?
Ganz viele bauen ihr Leben darauf, dass du sagen, hey, wenn ich in die Stadt ziehe oder wenn ich den Job habe, dann wird mein Leben genauso, wie ich es haben möchte. Und dann machen sie es und dann stellen sie danach fest, ist ja doch anders, als ich dachte, dieser Job. Und es macht gar nicht so einen riesen Unterschied. Und ich ändere mich als Person nicht vollkommen anders, wenn ich jetzt in irgendeine Stadt in Spanien ziehe. Und es geht ja bis dahin, dass Leute das wilde Bilder über ihre Rente haben, wie sie dann traumhaft was machen, wo sie dann feststellen, oh, nach 4 Wochen, das langweilt mich. Und die haben das ja quasi Design Your Life umgeschrieben. Die sind auch in der Design Thinking School in Stanford und haben das umgeschrieben aufs Leben und geben dir quasi so Empfehlungen, wie du quasi auch in deinem Leben das machst. Also wie du quasi genau das Gleiche, was du mit Produkten machst, nämlich, dass du es mal ausprobierst, dass du wirklich mal hingehst und sagst, hey, wie kann ich denn das in dem kleinsten Typ kopieren, was ich denn dann tun werde, um dann wirklich rauszufinden, was ich tue. Und das hat mir wahnsinnig viel geholfen mit meinen Studenten und mit meinen Studierenden, weil da kam sehr häufig mal so das Thema, ach, ich weiß jetzt nach 5 Jahren Studieren immer noch nicht, was ich tun soll. Und alle fragen mich, aber was wollen sie denn tun? Und den habe ich eigentlich seit 5 Jahren oder seit die das rausgebracht haben, schicke ich denen immer das Buch und sage dann, schau dir das mal an und erkläre es ihnen dann auch kurz, weil Lesen ist ja auch nicht jedem sein Ding. Aber sag halt noch mal ganz kurz, das Entscheidende ist halt, dass du das ausprobierst, was deine Bilder sind, weil die Realität häufig ganz anders aussieht. Und das ist halt super spannend. Das ist sehr verkürzt von dem, was Design Thinking ist. Die haben das inzwischen auch auf Design Your Work Life, das heißt, wie willst du arbeiten und sonstiges, umgeschrieben. Aber ich finde es super spannend, diesen Ansatz, der eigentlich nur für die Produktentwicklung gemacht wurde, auch auf andere Felder einzusetzen, weil so oft genauso ist, dass dieses Reverse Thinking, was du vorhin gemacht hast, dass das ganz viele machen, dass sie sagen, ja, das ist sicher so und das ist mein Bild davon und so muss es sein. Und in Realität ist es halt dann doch anders. Und dann siehst du aber auch, was vielleicht nicht dein Ding ist und das du vielleicht doch nicht, weil viele glauben, ja, ich könnte es mal und wenn ich dürfte und ich werde nur zurückgehalten. Und wenn sie es dann mal real ausprobieren, dann merken sie auch, ach ja, ich mag es aber eigentlich auch ganz anders. Ja. Oder the grass is ja always greener on the other side. Und deswegen finde ich das super spannend, das so zu machen und diese Grundsätze anzuwenden.
Absolut.
Also was ich echt interessant finde, weil ich habe in meinem Leben schon mehrfach so radikale Umbauphasen eingelegt, bis hin, dass ich mein Top-Management-Job aufgegeben habe und Professor geworden bin. Das hat auch, glaube ich, was mit Angst zu tun und mit den Bedenken, dass es schief geht. Und ich glaube, das ist irgendwie ja zumindest suboptimal in unserer Gesellschaft oder auch im Schulsystem verankert. Das heißt also, zu sagen, du kannst jetzt doch mal was ausprobieren und dann guckst mal, ob das läuft. Und wenn es nicht läuft, also so wie ein Prototyp bauen, testen und dann sagen, nee, war nix. Also das Übelste, was ich finde, ist, wenn man sagt, ich habe eine falsche Entscheidung getroffen. Weil das ist in meinen Augen völliger Blödsinn. Es gibt keine falschen Entscheidungen. Du hast eine Entscheidung getroffen. Du hast ein Set von Parametern gehabt, die dir bei der Entscheidung wichtig waren. Und dann stellst du fest, war nix. Ist das schlimm? Nö. Kannst du eine neue Entscheidung treffen? Ja, klar. Und dann machst du eben was anderes.
Ja, vor allem hat man dann neue Parameter für die nächste Entscheidung.
Ja. Aber auch da hast du halt, wie beim Produktdesign hast du ja auch, was ja auch viele machen, ist sagen, ich muss alles haben. Ja, das heißt, ich muss irgendwie in allen Dimensionen es richtig machen. Und das ist ja dann wie so ein Produkt, das du baust, das ja viele aus der Ingenieurtum bauen, so, die geben sich dann ganz kundenorientiert, versuchen dann irgendwie alles dran zu bauen und sagen dann, okay, jetzt bin ich perfekt. Wenn ich in den allen Dimensionen perfekt bin, dann passt es. Und das sind ja meistens die schlechtesten Produkte. Und Design Thinking zielt ja gerade darauf ab, zu sagen, hey Leute, probier es mal real aus. Sind denn die Feature-Requests, die Leute stellen, überhaupt die, die, wenn ich dann mal den kleinsten Prototyp gebaut habe, die Leute interessieren. Und dann kommt oft raus, nee, ist gar nicht so. Ja, da gibt es ja die klassischen Beispiele mit dem Geldbeutel oder diese typischen Workshops, die man da immer macht. Und das ist halt im Leben auch ein bisschen so, dass man schon ausprobieren muss, aber am Schluss halt nicht ein Feature und ein Taschenmesser ist, das tausend Sachen kann, sondern dass man dann, wenn man sagt, rausgefunden, okay, das ist es, dass man dann auch Double Down macht und dann auch runtergeht. Weil das ist im Design Thinking auch verankert. Dass du nicht sagst, hey, ich probiere, was ist das Richtigste und dann, was das Wichtigste ist, das mache ich dann aber auch richtig perfekt. Weil das vergessen auch viele beim Design Thinking immer, dass es ja darum geht, herauszufinden, was ist den Leuten wirklich wichtig. Weil wenn du nur mit Umfragen arbeitest oder nur mit Meinungen arbeitest oder ständig auf irgendwelche Artikel hörst, dann baust du an tausend Sachen rum und dann hast du halt so ein komisches Auto, das keiner haben will, weil es halt für nichts steht.
Ja. Ja, und kein Bus von Porsche.
Und kein Bus von Porsche. Aber das ist ja eigentlich die perfekte Überleitung zu Clayton Christensen. Weil, also erstens von ihm stammt der Begriff disruptiv, also er hat ihn erfunden, kein Schweizer, sondern Clayton Christensen, Harvard-Professor, leider vor ziemlich genau 2 Jahren sehr früh verstorben ist. Disruptiv entsteht ja nicht, also du kannst ja, also wenn die Leute gefragt hättest früher, als es noch Kutschen gab, was wollt ihr, hätten sogar schnellere Pferde. Also immer optimieren sozusagen an den bestehenden Konzepten. Und es hätte eben keine Innovationen, keine disruptiven Innovationen gegeben. Aber es gibt noch einen ganz anderen Aspekt von Clayton Christensen. Und zwar, das wissen vielleicht einige von den Zuhörern nicht, Clayton Christensen war ja auch in einer Kirche aktiv. Er war sogar mal Bischof, also neben seiner Harvard-Professur. Und er hat mit seinen Masterstudierenden immer eine Stunde gemacht und da gibt es auch ein kleines Büchchen dazu von Harvard Business Review, How Will You Measure Your Life? Also wie wirst du dein Leben messen? Und er hat eben, Jürgen, was du gerade sagst, das hat mich direkt da drauf gebracht, er hat eben seine Classmates, also seine Absolventen bei den Absolventenfeiern, das sind ja ganz skurrile Veranstaltungen, je älter man wird, hat er festgestellt, dass also ein ganz großer Anteil nicht glücklich ist, geschieden ist oder im Knast. Und hat gesagt, das kann es ja wohl nicht sein. Und hat dann eben seinen Masterstudierenden die Aufgabe gegeben, sie sollen doch mal wir würden jetzt sagen KPIs, also Key Performance Indikatoren entwickeln. Was sind denn Messgrößen für euer Leben? Und da sind wir wieder tatsächlich dabei. Und vielleicht ist ja auch das Thema, ich habe verschiedene Sachen ausprobiert, eben auch eine interessante Messgröße. Was viele nicht wussten, Anna hat mehrere Sachen in unterschiedliche Richtungen studiert. Warum 2 unterschiedliche Bachelor-Studiengänge vor dem Master an der HDM?
Ich habe zuerst was ganz Kreatives studiert. Ich habe Gestaltung, Kunst und Medien mit Schwerpunkt Film studiert und habe dort ganz viel über Gestaltung gelernt, habe ein Auge für Ästhetik entwickelt, wie erzähle ich eine Geschichte, Storytelling, aber wirklich im fiktionalen Bereich und weniger jetzt für im Marketingbereich, aber das hängt ja auch zusammen. Und danach bin ich nach Österreich und habe dort Kommunikationswissenschaften im Bachelor studiert und da einfach nochmal wirklich eine Theoriegrundlage mir zugelegt und einen wissenschaftlichen Studiengang absolviert. Und dann jetzt der Master an der HDM in Unternehmenskommunikation. Da sage ich immer, das ist jetzt mein strategischer Studiengang. Ich habe sowohl das Kreative als auch das Wissenschaftliche und jetzt eben das Strategische quasi in meiner Uni-Laufbahn mitgenommen. Und dann habe ich noch eine Ausbildung gemacht zur Yoga-Lehrerin. Das heißt, das Spirituelle habe ich auch noch abgedeckt. Und ich finde das total spannend, sich verschiedenen Themen auf unterschiedlichen Weisen zu nähern. Also sowohl aus einem kreativen Aspekt, als auch aus einer wissenschaftlichen Perspektive und dann auch zu sehen, und wie kann man sowas jetzt umsetzen, um zu seinem Ziel zu kommen. Also ich habe das Gefühl, ich habe so viele verschiedene Ansätze gelernt, die ich jetzt nur noch miteinander verbinden muss. Und das ist vielleicht auch eine Art von diesem.
Ja, vielen Dank, Anna, für die Einblicke. Also ich fand das jetzt, es war überhaupt nicht geplant, nämlich auf diese persönliche Design Your Life in der Verbindung mit Design Thinking zu sprechen. wahnsinnig interessante Aspekte. Vielen Dank für die Offenheit. Und wir werden in einer weiteren Folge uns mit weiteren Innovationsmanagement-Ansätzen beschäftigen. Freuen Sie sich schon mal auf Jobs to be Done und Blue Ocean Strategy.
Ich fand es auch mega spannend. Vielen Dank für die Einführung zu den Themen Kundenorientierung und Innovationsmanagement und super spannende Diskussion. Vielen Dank. Ich hoffe, unsere ZuhörerInnen konnten auch viel für sich mitnehmen und freue mich schon aufs nächste Mal. Vielen Dank.
Danke. Ciao, ciao.
Tschüss.